Also der Film heißt ja Sonntag im Park und spielt in Mexiko. Was ist das denn für ein Park, den Sie da gefilmt haben?
Also den ich gefilmt habe, das ist der Park in Coyoacán an einem Sonntag. Und das andere, was ich gefilmt habe, ist quasi ein Sonntag im Park von Diego Rivera. Also ein Traumsonntag. Das heißt, der ist im Alameda-Park und jetzt eben ist daneben auch ein Museum, wo dieses große Wandbild quasi nach dem Erdbeben von 86, es war original für ein großes Hotel gemacht und daran ist es beschädigt worden. Jetzt hat es ein eigenes Museum direkt neben dem Alameda-Park.
Wie sind Sie dazu gekommen, gerade den Film auch auf Schwarz-Weiß zu gestalten?
Ich habe das ja in Mexiko geschossen und es war eigentlich geplant als eine Dreikanal-Installation und dann wäre es auf Farbe, dass diese drei Einstellungen, die Sie sehen oben, nebeneinander die ganze Zeit stehen. Aber dann hat mir das Festival dieses wunderbare Kino angeboten und dann habe ich sehr lange darüber nachgedacht, wie das eine reine kinematografische Arbeit oder eine Referenz für ein Kino sein kann und beschlossen, dass ich die ersten beiden Einstellungen in Schwarz-Weiß fahre. Und erst in dem Gemälde kommt eigentlich, zieht die Farbe langsam ein. Und das ist letztendlich, weil ich diese Kontrasthärte für dieses große Kino eigentlich haben wollte. Für dieses verfallene Kino fand ich einfach Schwarz-Weiß zeitloser, als wenn diese bunte Farbigkeit Mexico Cities sofort in den Raum geht.
Also ich habe mir den Film ja angesehen und ich finde, der vermittelt so ein bisschen Nostalgie an sich, auch mit dieser Drehorgel im Hintergrund. War das auch Ihr Empfinden, als Sie den Film gedreht haben oder die Bilder geschossen haben?
Im Zentrum geht der Film über, man könnte sagen, über Nostalgie. Aber das Ganze hat für mich begonnen, ich habe mich für diese Orgeln interessiert. Eigentlich dafür, dass die am Sonntag dort spielen und dass sie nicht nur verstimmt sind, das kann man sich vorstellen, sondern dass ganze Töne sich verschoben haben. Also die Melodien stimmen auch nicht mehr. Und das hat mich eigentlich interessiert. Und das liegt daran, dass diese Orgeln über 100 Jahre nicht gewartet wurden. Und ich wollte unbedingt sie aufnehmen, weil ich das fast fantastisch fand, dass sie eben quasi unfreiwillig kakophonisch, aber auch mikrotonal sind. Also quasi mit dem Ohr des Komponisten enorm spannend. Und ich dachte mir, das klingt wie ein Patsch oder vielleicht würde Tom Waits sich für solche Orgeln begeistern. Und habe dann Leute gefragt, die wieder andere Leute gefragt haben, weil ich selbst kein Spanisch spreche, wie die das empfinden, weil das eine ziemliche Lärmbelästigung ist. Vor allen Dingen spielen bis zu drei an drei Ecken des Parkes. Also man ist immer umgeben von diesen komischen Missklängen, wie man es ja auch hören könnte. Und alle haben gesagt, ach, das ist doch wunderbar, ist doch nostalgisch, ist doch der Klang der Revolution. Und dann beim weiteren Arbeiten darüber habe ich irgendwann gesehen in Mexico City, dass ein Organero, dass da drauf stand, Schönhauser Allee und eine Nummer. Und dann habe ich recherchiert und die kommen tatsächlich alle aus Berlin. Die sind bei Frati und Co. bei einem italienischen Familienunternehmen in Berlin ab 1900 hergestellt worden und unter anderem nach ganz Südamerika exportiert worden. Und das interessiert mich eigentlich. Wenn ich das jetzt heute nach Deutschland hier oder nach Halle zurückbringe, dann ist es eigentlich etwas, was auch die Idee der Orgelgewerkschaften und dass man Orgeln sich leiht, die Organeros besitzen ihre Orgeln nicht, machen das aber schon seit Generationen und zahlen dafür, die tragen eine Revolutionsuniform und die verdienen ihr Geld damit, quasi ist so eine Form von edlem Betteln. Und genau das ist schon in Deutschland im Zuge der Machtergreifung der NSDAP abgeschafft worden. Das wollte man nicht. Es gab auch neue Medien. Es gab erstmal den Volksempfänger, das Radio, das Grammophon. Auf der anderen Seite wollte man diese Form von Betteln nicht, weil es wurden Orgelscheine vergeben nach dem Ersten Weltkrieg, um Invaliden die Chance zu geben, so eine edle Form des Bettelns zu betreiben. Und dieses Frati und Co. oder Bacci Lupo, das wechselte öfter seinen Namen, diese italienische Familienunternehmen, das ging dann auch pleite und machte zu 76, weil auch in der DDR diese Art von Orgelnostalgie nicht so unbedingt gepflegt wurde. Und das ist eigentlich das Spannende, weil das natürlich die Deutschen erinnert ans Kaiserreich. Und wenn man jetzt am Brandenburger Tor so Orgelspieler hört, dann sind diese Orgeln super gewartet. Es ist eben nicht so. Was mich hier interessiert hat, ist, die Orgel ist quasi der einzige Automat, in den sich Geschichte einschleift über 100-jährige Benutzung, wo Hardware und Software sich verändern. Und das ist eigentlich bei digitalen und anderen Medien nicht möglich. Und das hat mich medienepistemologisch daran interessiert. Und diese gesamten Geschichtsgeschichten, wie sich also quasi Geschichte einschreibt in so eine Dauerbenutzung eines Mediums, das wird dann eben konterkariert mit diesem Bild von Rivera, der in einem Traum, in einer Erinnerung an seine Jugend, wie er mit seinen Eltern im Alameda-Park ist und dort auch sieht, dass nur die oberen Schichten dort Zugang haben und er Und er entwickelt eine gesamte Geschichte Mexikos in diesem Park mit seinem Traum, der natürlich eben ein sozialistischer ist, am anderen Ende. Und damit ist das quasi das, was da an Geschichtsbild in einer romantisch traumhaften Form von Rivera aufgeschlagen wird, ist das Gleiche, was wir quasi hören in diesem Soundtrack.
Normalerweise findet Kunst ja still statt, also meiner Meinung nach, und kriegt nicht sofort das Feedback. Hier ist es ja eher aktive Kunst. Hier reden die Leute auch sofort mit ihnen. Und wie empfinden Sie das, dass es hier einfach an so einem Ort, ja, wie Halle, wie kommt das hier an, Ihrer Meinung nach?
Ich finde es sehr gut und ich finde es auch spannend. Und ich denke mir auch, dass das viele Leute interessieren wird, weil dann ja Orte, die für sie einfach nur leer stehen, auf einmal anders interpretiert oder Interventionen stattfinden. Aber ich finde es spannend und es freut mich sehr, dass das wieder stattfindet und das genau vielleicht auch das Werkleitsfestival in der Tradition hat, immer wieder Orte aufzutun. Aber eigentlich ist es in meiner Ansicht viel zu wenig, weil in den 90er Jahren, ich würde sagen, meine ganzen frühen Installationen ab Anfang der 90er waren zeitspezifisch. Es war relativ in der Zeit hip und modern, dass irgendwelche Ex-Industrieräume geöffnet wurden und es wurde viel über Kunst und Öffentlichkeit diskutiert und es war sehr viel interventive Kunst in der Zeit. Also ich wurde viel mehr gefragt, auf Orte zu reagieren, während heute normalerweise ich gefragt werde, für den White Cube in bestimmten fixen Formaten zu arbeiten. Also das ist eine erfrischende Wiederaufnahme und Anknüpfung an das, was ich eigentlich früher viel mehr machen konnte.
Und ich habe gerade so mit einem Ohr mitbekommen, Sie haben auch für die Lautsprecher eher unkonventionelle Arten genommen, also eher ältere. Was sind das denn für Lautsprecher, die da verwendet wurden?
Das ist das Prinzip der Schallwand und das sind Lautsprecher, das sind sozusagen Kofferlautsprecher. Angenehmerweise habe ich zwei waren ein Koffer, weil in der Zeit war alles Mono, also es war nicht normal, dass man zwei Lautsprecher hatte. Hier der Soundtrack ist Stereo und deswegen ist es schön, zwei zu haben, die gleich sind. Aber er ist für Filmprojektionsanlagen gewesen, denke ich. Auf jeden Fall ist er in den 50er Jahren dieser hier von Philips, das ist dann holländisch, Klangfilm, hat das gleiche gemacht. Also Siemens ist ein sehr altes System und von Sammlern auch sehr hoch geschätzt, weil sie sehr selten sind. Aber auf jeden Fall ist es etwas, was genau den Soundsystemen des Kinos, als es noch lief, in den 50ern entspricht.
Also eine schöne Harmonie zwischen der Örtlichkeit und der Technik, die hier verwendet wird auch.
Ja, ich persönlich, das ist aber eine andere Sache, weil ich extrem viel mit Sound arbeite, musste ich mit meinem Team immer spezielle Lautsprecher entwickeln und dadurch ist so eine Art von Sammelleidenschaft und Interesse für historische Lautsprecherverfahren. Also es gibt eine ganze Menge Arbeiten, wo ich mich nur mit sehr extremen Formen von Schallwandlern beschäftige. Sozusagen erst war es so, ich brauchte bestimmte Lautsprecher, um extrem tiefe Wellen, also gar Druckwellen produzieren zu können. Und wenn man sich erstmal damit beschäftigt, dann sieht man, wow, das wurde in der Geschichte auch schon gedacht, irgendwie der Zungenlautsprecher oder der Plasmalautsprecher. Und in den letzten Jahren haben wir relativ viele Verfahren nochmal neu untersucht, also mit neuen technischen Möglichkeiten alte Formen von Schallwandelsystemen zum Zentrum der Arbeit zu machen.